NDR Info. Themen des Tages.
Die EU hat gewaltige Herausforderungen zu bestehen, leistet sie sich aber heute bei dem Gipfel in Brüssel erneut eine intensive Debatte um die Frage, wie sehr das Asylsystem nach der Verschärfung nochmal verschärft werden kann. Das wird gleich unser erstes Thema sein. Und auch die Krankenhausreform. Nach jahrelanger Diskussion sollen die Pläne von Gesundheitsminister Lauterbach umgesetzt werden, um die Zahl der Kliniken zu senken und die Qualität der Versorgung zu verbessern. Der Bundestag hat heute zugestimmt. Aber was bringt diese Reform wirklich? Dazu kommen wir auch gleich noch. Heute ist Donnerstag, der 17. Oktober. Willkommen zu unseren Themen des Tages. Ich bin Nina Zimmermann. Praktisch bei jedem EU-Gipfel der vergangenen Monate haben die 27 Staats- und Regierungschefs darüber diskutiert, Zuwanderung zu begrenzen. Das prägte auch das Treffen heute in Brüssel, neben dem anderen großen Thema, das auch wieder besprochen wurde, der Krieg in der Ukraine. Präsident Zelensky ist letztendlich auch persönlich zu diesem Gipfel angereist und stellte nochmal seinen Siegesplan vor. Dafür will die Ukraine zum Beispiel unter anderem die Erlaubnis, Langstreckenwaffen einzusetzen und auch eine Einladung der NATO beizutreten. Beides findet im Westen eher wenig Unterstützung. Zelensky sagte vielleicht auch deswegen, das Großartige an diesem Siegesplan ist, dass er nicht von Russland abhängt, sondern vom Willen der Verbündeten der Ukraine zu helfen. Unser Brüssel-Korrespondent Thomas Spickhofen verfolgt die Entwicklung auf diesem EU-Gipfel gerade und ich habe ihn vorhin sprechen können, wollte wissen, wie kam denn dieser sogenannte Siegesplan bei den EU-Chefs an?
Also ich glaube, das kommt darauf an, auf welchen Teil man guckt bei diesem Plan, der ja auch nur in Teilen bekannt ist. Was zum Beispiel das Geld angeht, da kann man sagen, da hat Zelensky eine ziemlich weitgehende Unterstützung. 35 Milliarden Euro hat Europa ihm zugesagt im Zuge der Gesamtzusage der G7 von 45 Milliarden Euro. Also Geld soll es geben. Was Waffenlieferungen angeht, da wird es schon schwieriger. Reagiert auch jeder unterschiedlich, das wissen wir ja. Er selbst hat jetzt gesagt, Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, USA sollten eigentlich so eine Art gemeinsames Raketenpaket in der Ukraine stationieren, das dann entweder Russland in Friedensverhandlungen zwingt oder mit dem er russische Basen angreifen kann, von denen aus die Ukraine beschossen wird. Friedensverhandlungen durch Drohung nennt er diese Strategie. Und bei so einer Diskussion taucht zwangsläufig dann auch wieder das Thema Taurus auf. Zelensky sagt, brauchen wir. Scholz sagt, unsere Haltung ist bekannt, wird sich nicht ändern. Und wenn man noch auf den dritten Teil guckt, NATO-Mitgliedschaft, da große Skepsis. Ich meine, es ist ein EU-Treffen, kein NATO-Treffen, aber natürlich wird auch darüber geredet. Da ist ganz klar, für den NATO-Beitritt braucht man ja eine Einstimmigkeit bei den Mitgliedern. Die gibt's nicht. Das ist eine strikte Ablehnung bei den allermeisten. Eine rote Linie, sagt Zelensky selbst in Washington. Von Scholz habe er da, sagte er heute in der Pressekonferenz für Zelensky, weder ein Ja noch ein Nein gehört. Und er führt das dann auf die Schlussfolgerung zurück. Wir werden daran arbeiten. Also was so viel heißen will, wie wir geben die Hoffnung nicht auf.
Ja, das sind ja durchaus für die Ukraine entscheidende Punkte, die Zelensky da formuliert hat. Kann man damit eigentlich auch sagen, Zelensky nimmt mehr denn je den Westen, die Europäische Union, mit diesem Plan in die Verantwortung, wie lange der Krieg noch geht?
Naja, ich glaube, die grundsätzliche Haltung ist verständlich, die lautet, die Verantwortung für den Krieg trägt Russland, trägt Putin, er hat den Krieg begonnen. Die Verantwortung des Westens, ja, natürlich gibt's die, die liegt im Schutz der Ukraine und des eigenen Schutzes, das ist die Argumentation des Westens. Die Ukraine selbst sagt ja, dass sie sich bislang nur halten konnte durch die Unterstützung des Westens. Das ist auch ein klares Bekenntnis des ganz übergroßen Teils der Europäischen Union. Wir schützen uns selbst, indem wir die Ukraine schützen. Insofern ist es schwer zu sagen, die EU trage die Verantwortung für die Länge. In diesem Sinne kann man eher heute wieder hören, wir stehen an eurer Seite, wir unterstützen euch, wir bringen Geld zusammen, wir wollen euch auch über den nächsten Winter helfen. Das ist ja dann nochmal eine ganze Zeit. Aber wann der Krieg nun wirklich endet, kann letztens dann auch doch nur der Kriegsbeginner in Moskau entscheiden.
Und dann war da noch ein großes anderes Thema, die europäische Migrationspolitik. Eigentlich hat man sich vor einem halben Jahr auf die EU-Asylreform geeinigt. Woran hakt es jetzt? Oder vielleicht mal einfach so gefragt, wer verfolgt gerade welchen Ansatz?
Ja, das hat ja nochmal eine neue Dynamik bekommen. Es ist ein Thema, das uns schon über viele Gipfeltreffen begleitet. Mal mit der Frage, wie man die Zahl der Flüchtenden, der Asylsuchenden runterbringt. Sinkt ja im Moment tatsächlich auch. Und zweitens eben die andere Frage, wie und wann und wohin schickt man die, die nicht bleiben sollen? Wie schickt man die dann wann und wohin wieder zurück? Die Länder haben da verschiedene Interessen, auch teilweise schon sehr nationale Maßnahmen in den letzten Tagen und Wochen ergriffen. In Deutschland sind die Grenzen komplett wieder kontrolliert. In Polen wird ein Teil des Asylrechts außer Kraft gesetzt, weil man sagt, das, was uns da als angebliche Asylbewerber aus Belarus rübergeschoben wird, das sind ja keine Asylbewerber, wie wir es verstehen, sondern das ist sozusagen ein Kriegsinstrument Russlands und Belarus. Finnland hat übrigens aus dem gleichen Grunde auch seine Grenzen zu Russland schon vor einiger Zeit geschlossen. Die Niederlande unter der neuen Rechtsregierung, die von Geert Wilders kontrolliert wird oder dominiert wird, auch wenn er nicht selbst im Kabinett sitzt, die will ganz aus den Asylregeln aussteigen. Also da ist viel Dynamik drin, obwohl man sich, Sie sagten es, eigentlich ja schon auf etwas geeinigt hatte. Ich glaube, das hat zwei Ursachen. Die eine ist, die politische Landkarte hat sich in Europa geändert. Es sind eben ein paar Regierungen mit einer klaren Rechtslastigkeit auf einmal am Tisch, Stichwort Niederlande. Es haben rechtsradikale Parteien Wahlen gewonnen, Stichwort Frankreich, Rassemblement National, jetzt die stärkste Fraktion, und die neue Regierung hängt am seidenen Faden, solange es Rassemblement National will. Und in Deutschland merkt man ja auch, dass die deutsche Bundesregierung getrieben wird, auch von den AfD-Erfolgen. Und das Zweite sind, da gucken wir nochmal nach Deutschland, solche Ereignisse wie dieses tödliche Messerattentat von Solingen, das auch nochmal eine ganz neue Dynamik, eine ganz neue Sichtweise in die Debatte gebracht hat.
Soweit erstmal Thomas Spickhofen, unser Korrespondent in Brüssel, über den EU-Gipfel dort heute, der wahrscheinlich heute auch zu Ende gehen soll, wenn auch spät in der Nacht, weil in Berlin warten US-Präsident Joe Biden und somit müssen Kanzler Scholz und auch Frankreichs Präsident Macron sich dann langsam auch auf diesen Weg wieder machen. Ob es also zu einer gemeinsamen Erklärung beim Thema Migration da heute noch kommt, steht aus. Im Grunde versucht die EU, und das hat Thomas Spickhofen ja auch gerade schon skizziert, seit der Flüchtlingskrise von 2015 ihr Asylsystem zu reformieren. Im Sommer dann der gefundene Kompromiss, die Reform der europäischen Asylpolitik. Jetzt gehen bei dem Thema Meinung, Vorstellung und Ansprüche auch schon wieder auseinander. Aber die Frage ist, wie kann es jetzt weitergehen? Darüber habe ich mit Raphael Bosson gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler an der Stiftung Wissenschaft und Politik, forscht zum Thema Europäische Union und Migrationspolitik. Er hat schon im Sommer gewarnt, dass die Einigung auf eine Asylreform nicht alle Probleme löst. Warum?
Zum einen war es ein großer Kompromiss, der natürlich, wie so alle Kompromisse sind, in vielen Bereichen immer hinter den Zielvorstellungen einzelner Länder zurückgeblieben ist und zurückbleiben musste. Man kann auch sagen, es war so ein ziemlich dürftiger Kompromiss, weil natürlich die Fragen sehr groß und schwer sind und viele der Abkommen nicht nur erst in 2 Jahren greifen sollen, sondern auch die Dimensionen vielleicht viel zu klein sind, um jetzt den Zahlen, wenn man sie wirklich deutlich runterbringen will oder meint, das zu können, erstmal nicht gerecht zu werden können. Aber ich glaube, das Zentrale trotzdem beim Pakt bleibt, dass es eben der Versuch war, zumindest mal aus den gegenseitigen Schuldzuweisungen rauszukommen und zu sagen, okay, jetzt lass uns mal so einen Prozess anfangen, das Recht wieder mehr einzuhalten als bisher und eben sich den Mühen der Umsetzung zu widmen. Und alle, die sich damit befasst haben, wussten oder wissen, das kann auch nur eine Etappe sein in der längerfristigen, sagen wir mal, Bildung eines gemeinsamen europäischen Asylsystems.
Also man hat immerhin schon mal miteinander gesprochen im Sommer. Das war ja auch lange Zeit nicht möglich. Aber wie Sie auch sagen, in der Umsetzung hapert es dann auch. Ist vielleicht auch nicht groß genug gedacht, nicht schnell genug gedacht. Aber genau da setzt ja der Kanzler Scholz heute auch an, will, dass mehr Tempo reinkommt. Veränderungen. Was müsste denn jetzt praktisch passieren, damit es dieses Tempo gibt? Veränderungen spürbar werden an Binnen- und Außengrenzen.
Ich würde erstmal, also wenn ich jetzt nicht Politiker bin, realistischerweise sagen, so viel kann man jetzt auch nicht beschleunigen. Man kann natürlich sich für diese 2 Jahre Umsetzungsfrist jetzt ins Zeug legen, ja. Und viele der Vorschriften sind auch erstmal mit Unterschwellen hinterlegt. Und man kann dann überlegen, kann man nicht gleich drüber hinausgehen. Zum Beispiel die Zahl der sogenannten Plätze für Grenzverfahren oder auch die Solidaritätsleistungen. Da sind ja alles nur Mindestmengen vereinbart worden. Und da könnte man natürlich ambitionierter mit politischen Willen auch reingehen. Aber trotzdem, selbst wenn man jetzt alles Mögliche verspricht, wir ziehen dieses oder jenes vor, auf eine EU der 27 gerechnet, kann man dann, glaube ich, kaum davon ausgehen, dass es wirklich realistisch auf breiter Front beschleunigt werden kann. Und auch in Deutschland, also nehmen wir mal das Beispiel, dass jetzt irgendwie Deutschland schnell mehr Dublin-Fälle abschiebt oder auch Grenzverfahren aufbaut. Mhm. Ich glaube, alle Hörerinnen und Hörer wissen, wenn irgendwelche Bauvorhaben oder Infrastrukturvorhaben angekündigt sind in Deutschland, dann kann man mal locker meistens mit der doppelten Dauer und den doppelten Kosten rechnen. Also ich bin jetzt etwas salopp, aber das ist ja halt nun mal so oft, ja, dass von der Ankündigung zur Praxis dann oft ein sehr weiter Weg ist und 2 Jahre sind dann letztlich auch nicht so lang.
können ja mal bei Deutschland kurz bleiben, bei dieser Position, die wir da gerade einnehmen als Land. Zum einen macht der Kanzler Druck, will aber auch gemeinsame europäische Lösungen. Auf der anderen Seite wird an deutschen Grenzen ja verstärkt kontrolliert, was auch Nachahmer innerhalb der EU schon gefunden hat. Und manche waren ja vor so einem Domino-Effekt. Wie nehmen Sie denn die deutsche Position aktuell wahr?
Ja, leider nicht so besonders konsequent. Ich meine, diese Grenzkontrollen waren ein politisches Signal. Das sieht man jetzt mehr denn je. Ich meine, sie erzeugen auch reale Kosten. Aber sie waren jetzt auch noch nicht zumindest das Ende von Schengen. Es ist alles noch, sagen wir mal, im kleineren Maßstab. Man hat das politische Signal in Europa gehört und aber vor allem so jetzt interpretiert, dass Deutschland immer mehr Linien räumt, in Anführungszeichen, also Linien, die Deutschland vorher vertreten hat, um, sagen wir mal, noch mehr für auch grundrechtliche Standards einzutreten, nicht jede Härte mitzumachen, die von anderen Staaten gefordert wurde. Und insofern ist halt jetzt, sagen wir mal, der Druck, den Deutschland mit diesen Grenzkontrollen ausüben konnte und kann, nur sehr begrenzt.
Wie schauen Sie denn in diesem ganzen Zusammenhang auf den Vorstoß aus Italien? Im Schnellverfahren will man ja da in diesen neuen Flüchtlingslagern in Albanien die Asylanträge bearbeiten. Die EU guckt da auf jeden Fall mal interessiert zu. Kommissionspräsidentin von der Leyen lobte das auch ganz vorsichtig. Zumindest sprach sie davon, dass es ein Out-of-the-Box-Thinking mal zumindest wäre, also ein kreatives Denken. Wie sehen Sie denn diese ausgelagerten Asylverfahren?
Also auch wieder ein Risiko, mich zu wiederholen. Ich bin da insgesamt sehr skeptisch. Und das heißt nicht nur, dass Experten immer sagen, was nicht geht, aber jetzt sind erstmal 16 Leute dahin gebracht worden, bis dann diese 3000 Plätze gefüllt werden, werden mindestens noch ein paar Wochen vergehen. Und dann muss man mal sehen, ob diese 3000 Plätze auch wirklich einen ordentlichen, in Anführungszeichen, Durchsatz haben oder ob diese Lager nicht schnell volllaufen und dann dysfunktional werden, wie wir das ja auf den griechischen Inseln in den vergangenen Jahren schon gesehen hatten. Und zugleich müssen wir auch sehen, ob dieser vielbeschworene Abschreckungseffekt wirklich eintritt oder ob nicht vielmehr wohlmöglich Migrationsströme eher noch umgelenkt werden. Viel wichtiger eigentlich ist, als ob man sich jetzt daran oder hieran abarbeitet, dass wir die eigentlichen Prioritäten nicht aus den Augen verlieren. Die eigentlichen Prioritäten sind ja einerseits der Pakt und zum Zweiten und noch viel dringender, dass wir die humanitäre Lage von Geflüchteten und Vertriebenen in der europäischen Nachbarschaft, soweit es uns irgendwie möglich ist und unsere Mittel sind da begrenzt, stabilisieren. Wir haben wirklich sehr, sehr viele Geflüchtete in Libanon, die jetzt wieder, sagen wir mal, wohlmöglich andere Alternativen suchen müssen. Die Lage in der Türkei ist alle andere als stabil. In der Ukraine droht weitere Vertreibung im Winter. All diese Dinge sind wirklich dringend und auch wirklich massiv. Und diese Modelle sind sehr klein und sehr spekulativ. Und wenn man da jetzt die ganze politische Energie reinsetzt, ist das wirklich keine gute Priorität.
Sagt der Politologe und Sicherheitsexperte Dr. Raphael Bourson, stellvertretender Leiter der Forschungsgruppe EU bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, zu unserem ersten Themenschwerpunkt heute Abend, den Gipfel der Europäischen Union, der Regierungschefs, die sich beim Thema Asylpolitik erneut nicht auf einen Nenner einigen können gerade. In Deutschland gibt es ca. 1700 Krankenhäuser. 4 von 5 schreiben rote Zahlen, vor allem, weil sie nicht genug ausgelastet sind. Um ihre wirtschaftliche Lage zu verbessern, versuchen die Kliniken, möglichst viele Eingriffe vorzunehmen. Und das führt dazu, dass Deutschland im internationalen Vergleich bei der Häufigkeit von Operationen auf vorderen Rängen steht, insbesondere bei so etwas wie dem Einsatz von künstlichen Hüft- und Kniegelenken. Diese Strategie der Kliniken hat einige Jahre gut funktioniert, sie stößt aber mittlerweile an ihre Grenzen. Auch weil den Krankenhäusern Personal fehlt und damit weniger OPs stattfinden können. Heute hat der Bundestag eine Krankenhausreform beschlossen. Dem zuständigen Minister geht es dabei vor allem um 2 Punkte. Finanzierung und Qualität der Kliniken. Eva Ellermann berichtet über eine Reform, die eigentlich schon Anfang des Jahres in Kraft treten sollte. Aber dann kam es ja nochmal zum Streit mit den Ländern. Jetzt ist sie aber auf dem Weg.
Die Krankenhausreform kommt. Wie und wann ist noch offen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach drückt aufs Tempo. Denn für ihn geht es um die Frage:
Bekommen wir eine moderne, qualitativ hochwertige Krankenhausversorgung oder schaffen wir das nicht? Wir brauchen diese Reform und zwar jetzt.
Ein entscheidender Wendepunkt für unser Gesundheitssystem. Eines der größten Fortschrittsprojekte der Ampelkoalition. Die größte Reform seit mindestens 20 Jahren. Die Gesundheitspolitikerinnen und Politiker der Ampel loben ihr Gesetz. Nach über 2 Jahren und mehr als 50 Änderungen ist es jetzt fertig. Armin Grau von den Grünen verteidigt das Projekt.
Und oft wird so getan, als wäre die Reform quasi ein wild gewordener Rasenmäher, der die Kliniklandschaft umpflügt. Das Gegenteil. Zeit ist doch der Fall.
Die Krankenhausreform soll dafür sorgen, dass Patientinnen und Patienten besser behandelt werden, weil sich Kliniken spezialisieren. Gleichzeitig soll ein neues Finanzierungssystem den Kostendruck für die Krankenhäuser senken. Kleinere Häuser auf dem Land sollen die flächendeckende Grundversorgung sichern. Lauterbach sagt,
das ist eine Win-Win-Situation. Die Häuser können überleben, indem sie das machen, was sie besonders gut können. Die kleinen Eingriffe, die kleine Versorgung, die wird dann auch auskömmlich bezahlt. Aber sie müssen nicht mehr die komplizierten Eingriffe machen, zulasten der Patienten, die dort kein Arzt für sich selbst jemals in Anspruch nehmen würde.
Doch die Bundesländer befürchten ein Kliniksterben auf dem Land. Die Union macht sich in der Debatte zum Sprachrohr der Länder. Notwendig sei die Reform, aber schlecht gemacht und durchgepeitscht, kritisiert Tino Sorge, gesundheitspolitischer Sprecher der Unionsfraktion.
Sie wollen das hier, liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel, möglichst im Eiltempo, im Schweinsgalopp machen, weil Sie ja heute schon nicht mehr wissen, ob morgen Ihre Koalition noch im Amt ist.
Kritik kommt auch aus den anderen Oppositionsparteien. Aus unterschiedlichen Gründen fordern alle, dass der Bund mehr Geld gibt. Eine Forderung, die Heike Behrens von der SPD zurückweist.
Einfach erstmal mehr Geld ins System zu kippen, ohne die überholten Strukturen zu verändern, das ist verantwortungslos gegenüber den Patientinnen und Patienten und gegenüber allen, die in unseren Krankenhäusern das Rad am Laufen halten.
Die Reform sei überfällig und dürfe nicht mehr blockiert werden. Doch einige Bundesländer sind sauer. Sie fordern von Lauterbach Informationen darüber, welche Folgen die Reform konkret haben würde. Karl-Josef Laumann, Gesundheitsminister in Nordrhein-Westfalen, kündigt im Bundestag an:
Ich will dieses Gesetz nicht stoppen. Ich will ein Krankenhausgesetz haben, wo Landesplanung und Finanzierung zusammenpassen. Und deswegen, glaube ich, wäre es eine gute Sache, wenn wir über den Bundesrat in den Vermittlungsausschuss über dieses Gesetz sprechen, um es noch besser zu machen.
Stoppen können die Länder die Reform nicht mehr, aber verzögern. Nächste Etappe, Bundesrat Ende November. Wenn Lauterbach die Krankenhausreform im Januar an den Start bringen will, dann muss er in den nächsten Wochen noch Überzeugungsarbeit leisten.
Aber der Bundestag hat heute zumindest diese Krankenhausreform verabschiedet. Jetzt liegt der Ball bei den Bundesländern. Die umfangreiche Krankenhausreform kommentiert jetzt Barbara Kostolnik aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
NDR Info. Die Meinung.
Endlich kommt eine Krankenhausreform, die diesen Namen verdient. Und bevor jetzt der Untergang des ländlichen Raums und der medizinischen Versorgung beschworen wird, soll hier schnell mit ein paar Mythen aufgeräumt werden. Immer noch denken viele Menschen, vor allem auf dem flachen Land, in ein Krankenhaus kommt man, um gesund zu werden. Das ist natürlich in der Sache vollkommen richtig. In der Realität aber sieht es derzeit leider oft anders aus. Es gibt mittlerweile Rettungssanitäter, die Patienten in gewisse Kliniken nicht mehr bringen wollen, weil die Patienten dort nicht fachgerecht behandelt werden können. Weil das nötige Personal fehlt, die Fachärzte, die Pflegefachkräfte, die für die richtige medizinische Versorgung nötig sind. Und weil in diesen Kliniken die Kompetenz fehlt, Patienten gesund zu machen. Diese harten Wahrheiten müssen ausgesprochen werden. Und man mag von Karl Lauterbach halten, was man will. Er scheut sich nicht, diese harten Wahrheiten auszusprechen und viel besser dagegen vorzugehen. Sein Vorgehen mag nicht perfekt sein. Er hätte noch offener mit den Bundesländern kommunizieren können. Aber es ist wirklich Zeit, dass sich im deutschen Krankenhauswesen grundlegend etwas ändert. Dass nicht mehr jede Feld-, Wald- und Wiesenklinik Operationen anbietet und durchführt, obwohl sie das Know-how nicht hat, nur weil sie dafür Geld bekommt, mit dem sie das Haus mehr schlecht als recht am Laufen hält. Die Leidtragenden nämlich sind wir alle, die Patientinnen und Patienten. Es ist nicht umsonst so, dass Ärztinnen und Ärzte, wenn sie selbst krank sind, gewisse Kliniken meiden, weil sie genau wissen, dort werden sie nicht gesund. Aus diesem Wissen heraus hat Karl Lauterbach diese Krankenhausreform seit 2 Jahren durchgeboxt, gegen den Widerstand von Landräten und Kommunalpolitikern, die oft gegen besseres Wissen am Fortbestand ihrer Kliniken mit Zähnen und Klauen festgehalten haben. Aber noch einmal, was nützt ein Krankenhaus, in dem man nicht gut behandelt wird? Es kann nicht nur weg, es muss sogar weg. Oder es muss sich so aufstellen, dass man als Patient eine große Chance hat, dort geheilt zu werden. Schwere Krankheiten, Krebserkrankungen sollen künftig in Fachkliniken, in Zentren behandelt werden. Gut so. Und wer von uns würde nicht einen längeren Fahrtweg in Kauf nehmen, wenn das die Heilungschancen signifikant erhöht, wie es so viele Studien schon lange belegen? Wir haben lange Zeit darauf vertraut, dass am deutschen Krankenhauswesen die Welt und vor allem wir selbst genesen werden. Wir müssen uns der Wahrheit stellen. Dem ist schon länger nicht mehr so. Höchste Zeit also, dass diese Reform kommt. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren.
Soweit die Meinung von Barbara Kostolnik aus dem ARD-Hauptstadtstudio zur heute beschlossenen Krankenhausreform. Soll die AfD verboten werden? Seit Tagen wird im Bundestag genau darüber sehr kontrovers diskutiert. Eine fraktionsübergreifende Gruppe von Bundestagsabgeordneten, zum Beispiel rund um den CDU-Mann Marco Wandewitz, will so ein Verbot juristisch prüfen lassen, hat heute den Antrag dazu vorgestellt. Dagmar Pepping.
Potsdam am 22. September. Die AfD feiert ihr Rekordergebnis bei der Landtagswahl in Brandenburg. Fast 30% der Stimmen. Mitglieder der Nachwuchsorganisation Junge Alternative singen und tanzen auf der Wahlparty zu diesem Lied. Dazu die Botschaft millionenfach abschieben, hochgehalten auf einem Schild. Es reicht, sagt der CDU-Politiker Marco Wandewitz und verweist auch auf das Verhalten der AfD bei der konstituierenden Sitzung des Thüringer Landtages. Dort hatte sich der Alterspräsident von der AfD einen Tag lang geweigert, Anträge der anderen Fraktionen aufzurufen. Das Landesverfassungsgericht musste einschreiten, um die Blockade des demokratischen Prozesses zu beenden.
Jetzt besteht die Gefahr, wenn wir noch länger warten, geht irgendwann in Landtagen, in den neuen Bundesländern mal das demokratische Licht aus,
sagt der Bundestagsabgeordnete aus Sachsen. Wandewitz hat den fraktionsübergreifenden Antrag von Abgeordneten verschiedener Parteien angestoßen. Einer der Unterstützer, Kassem Taher Saleh von den Grünen, ebenfalls aus Sachsen. Die AfD wolle Migranten wie ihn mit einem deutschen Pass abschieben und arbeite gegen die Demokratie und die Verfassung.
Ein Entschließungsantrag von der brandenburgischen AfD-Landtagsfraktion, die in diesem Jahr beschlossen worden ist, wo Geflüchtete unter anderem keinen Zugang auf öffentlichen Veranstaltungen und öffentlichen Plätzen haben sollen. Das ist verfassungswidrig.
Die Antragsteller verweisen darauf, dass der Verfassungsschutz die AfD als rechtsextremen Verdachtsfall einstuft. Drei Landesverbände gelten als gesichert rechtsextrem: Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Verfassungsschutzpräsident Haldenwang hat angekündigt, dass seine Behörde bis Ende des Jahres ein neues Gutachten zur AfD vorlegen wird. Der Inhalt dieses aktuellen Gutachtens könnte Wandewitz und seinen Mitstreitern helfen, weitere Unterstützer für ihren Antrag zu finden. Der bräuchte im Bundestag nämlich eine Mehrheit der Stimmen, damit die Richter in Karlsruhe einen Prüfauftrag erhalten. Nötig sei auch eine Debatte in der Öffentlichkeit über die AfD und ihre Positionen, so Wandewitz.
Wir versprechen uns davon, dass viele Kolleginnen und Kollegen, die derzeit noch eher am Überlegen sind, am Ende sagen, ja, da spricht schon einiges dafür, dass wir das unabhängige Verfassungsgericht, so wie es unser Grundgesetz vorsieht, mal diesen Demokratiecheck machen lassen.
Dieser Antrag hat keine Chance, sagt Stefan Brandner, einer der stellvertretenden Bundesvorsitzenden der AfD. Die Vorwürfe gegen seine Partei seien an den Haaren herbeigezogen.
Wir sind zu erfolgreich und anstatt man selber eine bessere Politik macht, versucht man jetzt den Konkurrenten zu verbieten. Das ist genauso, als wenn Sie eine Dönerbude haben und nebenan der Laden läuft besser und jetzt versuchen Sie irgendwie den Konkurrenten da die Dönerbude zuzumachen. Das ist doch sowas von durchschaubar.
Linda Teuteberg von der FDP hält den Antrag einiger Bundestagskollegen für unklug und riskant. Die Demokratie dürfe sich ihren Schneid nicht abkaufen lassen, sagt die Abgeordnete aus Brandenburg. Und da seien die Mittel längst noch nicht ausgereizt.
Ich will nicht, dass die falsche Opfererzählung der AfD noch ein bisschen was Wahres dran kriegt, indem man ihr ein Konjunkturprogramm beschert.
Marco Wandewitz glaubt nicht, dass der Antrag seiner Gruppe der AfD noch mehr Wähler bescheren wird. Ja, das Verfahren könne scheitern.
Aber ich finde, ab einem gewissen Punkt muss man den Mut haben, es gleichwohl zu führen.
Den Antrag, ein Prüfverfahren gegen die AfD auf den Weg zu bringen, wollen Wandewitz und seine Mitstreiter in den kommenden Wochen in den Bundestag einbringen.
Ja, Mitte November wahrscheinlich soll er eingebracht werden, dieser Antrag. Heute haben Abgeordnete fraktionsübergreifend den Antrag schon mal in Grundzügen vorgestellt. Und damit kommen wir noch nach Norddeutschland. Da hält ein Großbrand die Einsatzkräfte in Waren in Arten. Gegen Mittag war in einem Restaurant und in mehreren Bootsschuppen an der Müritz Feuer ausgebrochen. Da liefen bis vor kurzem noch Sanierungsarbeiten und Farben und Lacke waren dort gelagert, konnten sich wohl auch noch entzünden. Nachdem zwei Rettungskräfte bei Löscharbeiten verletzt wurden, zieht sich die Feuerwehr jetzt aber zurück. Die Gebäude sollen kontrolliert abbrennen. Heike Becker zum aktuellen Stand.
Zwei Feuerwehrleute sind bei dem Versuch, im Inneren des Gebäudes Glutnester zu löschen, vom einstürzenden Dach getroffen worden. Einer wurde schwer verletzt, der andere leicht, so eine Sprecherin der Feuerwehr. Vor Ort sind auch Seelsorger, bei denen die Einsatzkräfte moralische Unterstützung bekommen. Es wurden weitere Feuerwehren zur Unterstützung gerufen, da fast nur mit Atemschutzmasken gelöscht werden kann. Da muss alle 10 Minuten gewechselt werden. Es wird zudem befürchtet, dass die Schmierstoffe aus der Werft in die Müritz gelangen. Eine Ölsperre wurde errichtet. Derzeit wird weiter versucht, das Feuer von außen in den Griff zu bekommen. Jetzt wurde auch das THW mit schwerer Technik zur Unterstützung gerufen. Wahrscheinlich wird das Dach dann abgetragen, damit man die Glutnester beseitigen kann. Die Löscharbeiten werden noch einige Stunden dauern, heißt es. Wie es zu dem Brand kam, ist unbekannt. Die Rauchsäule war zeitweise kilometerweit zu sehen. Den Schaden beziffern Experten mit über 2 Millionen Euro.
Diesen Großbrand begleiten wir online auf ndr.de für Sie. Und das waren die Themen des Tages heute mit den Schwerpunkten, dem EU-Gipfel in Brüssel, wo man sich weiter uneins ist, wie eine gemeinsame und effektive Asylpolitik gestaltet werden soll, und der Krankenhausreform, die heute im Bundestag auf den Weg gebracht wurde. Die ganze Folge unseres Überblicks hören Sie gleich in der ARD-Audiothek als Podcast oder eben live, immer bei uns um 5:15.